Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
Wow, okay, ich lobe dich, obwohl du kannst mal die Musik auch ändern. Ich kenne das jetzt schon. Herzlich willkommen zum Generation Age Talk. Heute Folge 69. Ich habe nochmal eine WhatsApp bekommen von Alex, damit ich das nicht vergesse. Heute mit Bodo Janssen, Geschäftsführer von Upsalsboom, Buchautor, machst Seminare, weiß nicht, was du noch alles machst, fährst mit dem Fahrrad über den Deich und vergraust Investoren. Also alles super. Herzlich willkommen, Bodo, und schön, dass du heute dabei bist.
Ja, moin, Sef und Alex, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und schon das Intro war sensationell für mich. Du hast es schon 69 Mal gesehen. Ich sehe es zum ersten Mal und bin begeistert, was möglich ist. Toll.
Vielen Dank. Ja, müssen wir auch Kredit an Alex geben. Das macht er wirklich sehr gut.
Ja, liebe Grüße nach Emden hier aus Hamburg. Sef ist zu Hause in seinem Keller und da hat seine Frau ihn jetzt auch eingeschlossen. Und wir freuen uns einfach, dich heute dabei zu haben. Und Upsalsboom, ich glaube, viele kennen es und kennen deine Geschichte. Du bist zum Teil ein offenes Buch, was auch richtig toll ist. Nimmst viele Leute mit und wirklich auf die Reise. Mit den Azubis gehst du auch wirklich auf Reise. Aber als allererstes würde man einfach mal gerne wissen, wie es dir geht. Jetzt in Emden, ne, wenn du dann über den Deich fährst, aber grundsätzlich, weil die letzten, ich sag mal, 17, 18 Monate waren doch mal anders.
Ja, also tatsächlich geht es mir sehr gut. Ich war bis Anfang der Woche 4 Wochen in Familienauszeit und war diese Woche im Landeanflug auf die tollen Menschen im Unternehmen und die spannenden Aufgaben, die wir so haben. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment, weil ich ohne Termine da reingehe. Ich nutze die Zeit, einfach mit den Menschen zu sprechen und zu hören, was sich getan hat. Und da wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, tut sich sehr viel innerhalb sehr kurzer Zeit und das ist dann wie brand new, durchs Unternehmen zu gehen, zu hören, was gibt es Neues und welche Weichen gilt es jetzt zu stellen für die nächsten 3, 6 Monate, weil alles, was darüber hinausgeht, macht es ohnehin sinnlos, sich anzuschauen. Ja, also geht es ein bisschen darum, was antizipieren wir jetzt und von daher geht es mir mächtig gut. Ich hatte wieder Kontakt zu den Mitarbeitern, meine zweite Familie, ich hatte tolle Gespräche. Und auch uns als Unternehmen, also wir sind dankbar dafür, dass wir die letzten 17 Monate sehr divers überwunden haben, von himmelhoch jauchzend bis hin zu Tode betrübt, war alles dabei. Aber im Großen und Ganzen geht es uns richtig gut und wir durften viel initiieren, wir durften viel entwickeln, durften viel auf den Weg bringen und daran erfreuen wir uns.
Es gibt so ganz gerade diese 18 Monate, ich weiß nicht, ob es 18, 19, 17 ist, egal, aber diese letzten 2 Jahre, wenn wir schon beinahe zusammenzählen, sind ja wirklich, und das ist ja auch ein Thema, den du auch immer hast, so Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenförderung, wenn es gendermäßig dann nochmal mitziehen, ist ja wirklich so dein Thema. Ich habe die Woche ein Radiointerview gehört, gar nicht mal aus Deutschland, das ist eine israelische Psychologin. Und da ging es auch wirklich um die, bei den Mitarbeitern über die Corona, ohne das, also wir benutzen das Wort relativ selten, aber weil wir es positiv sehen. Und wir hatten diese Thematik auch, aber die Corona-Frustration der Mitarbeiter generell, gerade in unserem Bereich, also ich habe jetzt auch mit jemandem gesprochen, sage ja, ich weiß gar nicht, welche Zukunft die Hotellerie und die Gastronomie hat. Wie siehst du das denn bei dir im Unternehmen? Gibt es wirklich, ihr seid jetzt Ferienhotellerie, es läuft bei euch bombastisch. Ich habe mich die Woche auch mit jemandem, Geschäftsführer von der Ferienhotellerie getroffen. Der kommt aus dem Lachen gar nicht raus in diesem Sommer. Ich gönne euch allen das. Uns läuft es in Berlin auch ganz gut. Aber wie siehst du das denn? Gibt es wirklich diese, nicht nur, wie heißt das auf Deutsch, aber die nicht Corona-Frustration, aber auch diese Depression, weißt du, so, wir wissen gar nicht, wie es geht. Hast du sowas auch bemerkt in den letzten Monaten?
Nein, diese Depression habe ich größtenteils nicht so wahrgenommen. Das heißt nicht, dass sie nicht besteht. Also nur weil wir etwas nicht sehen, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Und ich sehe in unserer Gruppe sehr, sehr unterschiedliche Bewegungen auch. Ich hatte gerade gesagt, himmelhoch jauchzen, bis zu Tode betrübt. Wir haben Häuser, wenn ich das Hotel auf Föhr nehme, da erleben wir überhaupt nichts von Mangel in irgendwelcher Form. Da hat unser Housekeeping keinen einzigen Fremddienstleister. Wir haben da 170 Leute, die Mitarbeiter machen irgendwie 13 Zimmer pro Tag und sind entspannt. Und wir haben jetzt so eine Trinkgeld-Challenge gemacht während der letzten 18 Monate, wo ich mich dafür eingesetzt habe, dass die Mitarbeiter Trinkgeld bekommen, während sie nicht arbeiten konnten. Ja, die sollte dort zur Auszahlung kommen. Und die Mitarbeiter haben darauf verzichtet, weil sie gesagt haben, uns geht's gut, wir sind sicher und es gibt Menschen, die sind bedürftiger und wir geben das weiter. Das ist ein Hotel. Aber in der gleichen Gruppe gibt es dann auch ein Hotel, wo die Situation wieder ganz anders aussieht, wo der Frust vielleicht etwas größer ist und die Unzufriedenheit größer ist. Und dann ist ja immer die Frage, woran liegt das? Und ich glaube, dass das eben maximal etwas mit Führung zu tun hat. Also ich bin ja immer auch bekannt für steile Thesen. Und ich habe jetzt mal so reingefrotzelt bei uns, auch in die eigene Gruppe, dass ich gesagt habe, ja, die Anzahl der offenen Stellen ist Ausdruck der Führungsqualität. Mhm. Ist natürlich nicht nett von mir, aber letztendlich sehe ich einfach, dass unter gleichen Rahmenbedingungen unterschiedliche Führungssysteme, die wir ja haben, und auch Führungsqualitäten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ich habe einmal das Hotel, was unter schwierigsten Rahmenbedingungen keine Mitarbeiterthemen hat, und ich habe das andere Hotel, wo es Mitarbeiterthemen gibt. Das hat nicht immer was mit der Direktion zu tun, das kann auch partiell sein, im kleinteiligen Bereich, der Abteilungsleiter, das ist auch gar nicht gut oder schlecht. Wichtig ist einfach nur für sich zu erkennen, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern dass wir durchaus selbstwirksam sein können. Wenn wir unseren Fokus auf die Führung legen, haben wir Möglichkeiten, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich befinden, und das heißt auch in der Pandemie. Ja, und wir haben uns sehr viel einfallen lassen dafür, dass die Menschen eine Wertschätzung erfahren, eine Ermutigung erfahren, eine Perspektive gewinnen und Hilfestellung bekommen. Das sind eigentlich die vier Punkte, um die es uns ging. Ja, Wertschätzung, Ermutigung, Perspektive, Hilfestellung. Und die lagen eben nicht im Unternehmen. Da gab es nichts zu tun, außer die Auszubildenden. Die haben auf die Hotels aufgepasst. Aber außerhalb des Unternehmens gab es Initiativen und Projekte, wo wir Geld zur Verfügung gestellt haben, dass Azubis in Hospizen helfen. Also die haben sich sozial engagiert. Und diese Möglichkeit, etwas tun zu können, das war etwas, was, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass der eine oder andere besser über die Situation gekommen ist, weil er nicht ohnmächtig und hilflos zu Hause rumsaß und nicht wusste, was er tun kann, sondern wir ihm Möglichkeiten geschaffen haben, sich zu engagieren. Und von daher spüre ich diese Depression nicht so. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es sie auch bei uns nicht gibt.
Aber lief es, ganz kurz, Alex, lief es bei euch von 0 auf 150 mit der Belegung, wo sie dann mal die Leute kamen von zu Hause und mussten auf einmal eine Riesenbelegung, weil es war im Ferientourismus, ich habe also wieder mit dem Bekannten gesprochen, da lief es auch, da wurde es auch in Mecklenburg-Vorpommern, wurde auch gesagt, ihr könnt am Montag öffnen, doch nicht am Montag, doch wieder am Montag. Das heißt, die mussten dann alle Mitarbeiter ganz schnell zurückholen, und dann war natürlich diese, ich nenne das immer dieses Pilates-Problem.
Wir haben das tatsächlich im ersten Lockdown partiell so gemacht und haben ordentlich auf die Schnauze bekommen. Ich sage das mal so deutlich, weil du kannst Menschen nicht behandeln wie eine Maschine, auch wenn wir uns in der Leistungsgesellschaft das immer so wünschen. Also die Führung tut ja alles dafür, dass Menschen funktionieren wie eine Maschine. Besten immer auf 100%, aber es funktioniert nicht. Wir haben gelernt aus dem ersten Lockdown. Der zweite Lockdown sah dann für uns so aus, dass wir erst einmal gar nicht geöffnet haben. Auch obwohl wir die Möglichkeit hatten, sondern die Hotels ganz langsam angefahren haben und wir bis Ende Juli hinein die Belegung begrenzt hatten in den Häusern, wo wir nicht gut aufgestellt waren. Das ist natürlich sehr schwer, weil es erfordert neue Eigenschaften und Fähigkeiten, wie zum Beispiel Verzicht. Ja, du bist zu 85% belegt, da rufen 100 Leute an, sind bereit, jeden Preis zu zahlen, und sagst ihnen nein. Ja, das ist natürlich hardcore, aber dieses weniger ist mehr, ist langfristig betrachtet, glaube ich, eine ganz wichtige Strategie, weil wenn du nur zu 85% auslastest und du hast nicht 330, sondern was ich 280 Gäste im Haus, dann schenkst du den Mitarbeitern A, die Möglichkeit, ihre Qualifikation zu spielen, weil sie Zeit für den Gast haben, sie können anbringen, was sie können. Sie liegen nicht quer in der Luft, sie haben möglichst geregelte Arbeitszeiten, ja, in dieser Situation, weil es geordnet und geregelt ist. Die Gäste sind zufriedener, die Mitarbeiter sind zufriedener, und diese Qualität legitimiert wieder einen höheren Preis, dass ich dann aufgrund des höheren Preises bei einer geringeren Belegung von 85% trotzdem höheren Deckungsbeitrag habe und unterm Strich das gleiche Ergebnis. Mhm. Also das, was dagegen spricht, ist das menschliche, unsere menschliche Erfahrung, unser Ego, unser Vertriebsdrang, alles rauszuholen, was geht, und dort einfach wie anders als beim Cocker Spaniel die Fressbremse einfach mal einzuziehen und zu sagen, so, jetzt machen wir Stopp, wir bleiben cool und reduzieren uns und steigern damit die Zufriedenheit. Also beim ersten Lockdown haben wir es nicht gemacht. Unzufriedenheit der Mitarbeiter groß bis hin zu Krankheit, Unzufriedenheit der Gäste groß bis hin zu bösen Briefen und. Sofort hochgefahren und dieses Mal einfach, nee, wir haben ja schon im Dezember für uns gesagt, wir werden die Hotels sowieso, egal was passiert, nicht vor Ostern öffnen. Mhm. Haben uns frei gemacht von der Politik, um den Mitarbeitern Planungssicherheit zu geben, nicht immer auf Standby stehen zu müssen. Und wenn die Hotels hätten früher geöffnet werden dürfen, hätten wir es nicht getan. Mhm. Ostern war unser Point, dann ging es ja noch weiter. Und dann haben wir gesagt, zum 1. Juni hätten wir, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Gäste begrüßen dürfen und sagen, nee, machen wir nicht. Wir fangen langsam Mitte Juni an, ganz gering, und gehen dann steigern weiter. Wir hatten auf Föhr, waren wir Teil der Modellregion Schleswig-Holstein. Da haben wir es anders gemacht, da, wo wir das sind, auch mit 30% gestartet. Aber das Hotel läuft ja schon seit Anfang Mai. Und da hatten wir Zeit zum Proben in allen Konzepten, also Hygienekonzepte, Belegung, wie gehen wir damit um. Also für uns, wir haben aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt, die Menschen, also das kommt ja nicht von mir, sondern wir haben ja mündige, verantwortungsbewusste Menschen, die können das selbst und die haben es eingebracht. Ich musste nur das Go geben, dass es okay ist, nicht 100% auszulasten, sondern nur 85%.
Klar, ja. Ich hol mal ein bisschen aus. 2010 war ein einschneidendes Jahr für dich. Da hast du Entscheidungen getroffen und einmal eine Sache war, ins Kloster zu gehen da einfach einiges für dich und fürs Unternehmen zu verändern. Und da kam eine Sache raus, ist die positive Psychologie. Ich gehe mal davon aus, dass das auch in dieser Zeit sehr geholfen hat, oder?
Ja, also wir haben ja jetzt kurz vor der Pandemie haben wir uns dafür entschieden, die Logotherapie als Führungskompetenz zu entwickeln. Also Logotherapie kommt von Viktor Frankl, ist die dritte Wiener Schule der Psychoanalyse, ist also diese sinnzentrierte Psychoanalyse, wo es um Thema Sinn geht. Und wir kennen ja die Generation Y. Ne? Warum mache ich was? Sinn ist ein großes Thema. Schicksal. Wir hatten dort die ersten, hatten dort den Inhaber des Lehrstuhls von Viktor Frankl aus Wien eingeladen, um eine erste Schulungseinheit zu machen. Und allein diese Schulungseinheit hat den Beteiligten, die dabei waren, so viel Kraft und Energie und gute Perspektive gegeben für den sich direkt anschließenden Lockdown, dass das schon fast beängstigend war. Und natürlich, wir bewegen uns ja im Spannungsfeld zwischen positiver Psychologie und Spiritualität. Also wir sagen nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Wir sprechen über Philosophie, über Mythologie. Also wir gucken eigentlich in allen Becken, die es da so gibt, die uns das liefern, was der Mensch gebrauchen kann dafür, um resilient zu sein. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ne? Dass, also der Mensch in der Hotellerie, der ist ja ganz großen äußeren Einflüssen ausgesetzt, im Alltag schon, durch Gäste. Dann kommt noch eine Pandemie dazu, dann kommt noch dies und Unvorhersehbares. War es unser Ziel, was heißt es denn, Menschen zu stärken? Und Menschen zu stärken heißt, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen, unabhängig davon, was um sie herum geschieht. Also wie schaffe ich den Weg vom Hamsterrad zum Fels in der Brandung? Und da ist die positive Psychologie natürlich sehr wichtig. Letztendlich aber nicht nur, sondern alles, was darauf einzahlt, dass die Menschen resilient werden, hilft uns gerade in der Hotellerie.
Okay. Du hast ja auch eine Zeit, wo, bevor du so innovativ in Sachen Personal, Personalführung warst, da gibt's auch, warst du immer schon so pro Personal und pro Dings oder warst du mal so Oldschool-Chef? Ihr macht das, was ich möchte, my way or highway. Wie kam überhaupt dieser Weg, den du dann 2010 getroffen hast? Wie kamst du auf die Idee, diesen Weg überhaupt einzuschlagen?
Ganz kurz. Bei der Mitarbeiterumfrage, ne?
Bitte?
Die Mitarbeiterumfrage, die katastrophal war.
Ja. Das, was ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe, ist nichts, was ich geplant habe. A, ist auch nichts, worauf ich stolz sein darf, sondern maximal dankbar dafür, dass sich das entwickelt hat. Weil letztendlich ist das etwas, worüber ich selbst nicht verfügen kann. Worüber ich verfügen kann, ist meine Einstellung, meine Entscheidung und mein Verhalten. Aber was dann daraus wird, was die Menschen daraus im Unternehmen machen, das obliegt nicht meiner Macht, nicht meiner Verfügung. Also von daher bin ich einfach dankbar für die Begegnung, die ich hatte und das, was die Menschen daraus gemacht haben. Also, und es war auch nicht geplant. Aber was waren die, Faktoren? Wir hatten ja diese Mitarbeiterbefragung. Es gab dort drei Ebenen, weshalb die Mitarbeiter unzufrieden waren. Das erste war, und das kennt jeder von uns wahrscheinlich aus der alten Hotellerie, die bewerte ich nicht, aber wie wir es, ich es kennengelernt habe bei uns, Pötten und Pannen. Also fehlende, schlechte bis fehlende Arbeitsmaterialien. Also jeder kennt bei uns die Löffelgesichter. Ja, also wenn nicht genügend Kaffeelöffel da sind, dann weiß ich das sofort am Gesichtsausdruck eines Mitarbeiters. Kleine Ursache, Pfennigbetrag mit großer Auswirkung, weil der Mensch kann einfach keinen guten Service machen. Das war ein Grund. Das lief bei uns damals nicht. Das zweite war, die Bürokratie hat Einzug erhalten. Ich habe ja von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Ich habe ja keine Ausbildung gemacht. Ich habe kein Studium abgeschlossen. Ich war selbstständig. Mein Vater ist dann vom Himmel gefallen und ich musste dieses Unternehmen führen, hatte aber keine Ahnung von diesem Unternehmen. Was macht jemand in dieser Situation? Er versucht, Sicherheit aufzubauen durch ein bürokratisches Managementsystem. Ja, also dem Diktat der Zahlen, Daten und Fakten sich zu unterwerfen, Checklisten, Prozessbeschreibungen und. Und die Mitarbeiter waren nur noch Marionetten dieser Checklisten, haben aber nicht mehr für das gelebt, was sie lieben, nämlich Gastfreund zu sein. Und das hat ihn gestört. Die haben mir gesagt, Jansen, seitdem du da bist, sind wir keine Gastgeber mehr, sondern Checklistenabchecker. Und das war auch noch nicht der wesentliche Punkt, aber der wirklich wesentliche Punkt für diesen Wechsel war, dass die Mitarbeiter mir ja gesagt haben, sie wollen einen anderen Chef haben als Bodo Jansen. Und ich habe sie dann gefragt, wir haben ja gefragt, so, was sind denn die Gründe für dieses Führungsverhalten auch? Und es ging immer nur um Verhalten, es ging nicht um Investitionen, es ging natürlich auch um Gehalt, aber da haben wir auch gelernt, dass der Gehaltsanspruch steigt mit der Unzufriedenheit, weil es Schmerzensgeld dann meistens ist. Ne? Und ja, die wollen viel Schmerzensgeld von mir haben, also die Themen haben wir jetzt gar nicht mehr so groß. Und die Herausforderung war, Alex, auf deine Frage, dass es um Verhalten ging. Es ging nicht um Investitionen, es ging nicht um Rahmenbedingungen, es ging um Verhalten. Und ich habe kein Lehrbuch gefunden, in dem Führungsverhalten beschrieben worden ist, das die Menschen stärkt. Und dann bin ich ins Kloster gegangen und da habe ich Führung neu kennengelernt. Und durch diesen Impuls habe ich dann angefangen, auf allen Ebenen mal rumzugucken, was gibt es denn? Was bedeutet Führung für mich in der Zukunft?
Wow, also Chapeau. Ich finde, das ist auch dem Personal zuzuhören und dann danach eine Änderung zu machen und auch den Mut zu haben, sich selbst zu ändern. Wir reden viel über Mitarbeiter zuhören und Generation Y, Generation Z, whatever diese Generations alle sind.
Generation H,
das sind wir. Genau, 1:0. Und ich finde auch so ein sich selbst zu ändern. Ich glaube, wir hören viel zu wenig unserem Personal, was die wirklich wollen. Und ich bin bei dir. Es ist wirklich diese Löffelgesichter. Da versuche ich bei mir gerade. Ich habe heute ein Personalgespräch gehabt mit einer super Mitarbeiterin. Ich liebe diese Frau. Die ist wirklich toll. Die kenne ich schon vom anderen Unternehmen. Und sagt, sie kriegen von mir jede Hardware, die sie wollen. Alles. Sie wollen Löffel, sie wollen Chevy-Tisch, sie wollen einen Kühlschrank. Kriegen sie, verspreche ich ihnen. Und dass erstmal da diese Zufriedenheit ist. Und ich glaube auch, und dann mit Mitarbeitern sprechen, ist so wichtig. Das ist so auch ernst zu nehmen. Das ist so wie mit kleinen Babys, sollst du nicht Babysprache sprechen, sollst richtig normal mit denen auch sprechen. Und dass die auch quasi auch für Mitarbeiter, dass sie dich ernst nehmen, dass sie auch denken, okay, der sagt A, der denkt auch A und sagt nicht A und denkt B.
Und macht auch A.
Ja, klar. Und die Frage ist ja, was ist denn das, was die Verbundenheit in einem Team stärkt? Also wieso gehen Menschen und wieso gehen Menschen nicht? Und ich glaube, dieses Zuhören, Menschen, denen ich zuhöre, die fühlen sich zugehörig. Also nur Menschen, denen ich zuhöre, die fühlen sich zugehörig. Wenn ich dem Menschen mal zuhöre, dann schenke ich mich ja diesem Menschen, dann bin ich ganz für ihn da. Das ist eine hohe Form der Wertschätzung. Ja. Und ich hatte vorhin von dem Förderhotel gesprochen, da haben wir ja ein Führungssystem basierend auf drei Menschen. Und da ist das für mich so deutlich geworden. Wir haben insgesamt ja Corona-bedingt eine sehr geringe Fluktuation. Also in der Branche sind da große Zahlen. auch im Raum. Wir sprechen bei uns über 2%, ungefähr 3% der Menschen, die gehen. Wow. Und ich habe mal so die Frage gestellt, wieso ist denn das jetzt ab Föhr zum Beispiel so? Und da sagten sie drei unabhängig voneinander zu mir, sagte, Bodo, weißt du was, wir können uns alles sagen, wir können uns alles an den Kopf werfen, aber eins wird, es wird die Sache in Frage gestellt, aber nie die Beziehung. Hm. Das ist ja das, was wir gelernt haben, auch wir in unserer Generation, Liebe für Leistung. Wenn wir nicht so leisten, wie ich mir das vorstelle, dann stelle ich die Beziehung in Frage. Das ist das, was wir ganz häufig erleben. Und den Mitarbeitern das Gefühl geben, die Leistung ist das eine und die Beziehung ist das andere. Nur weil gerade etwas nicht gut läuft, stelle ich meine Beziehung zu dir nicht in Frage. Dann muss ich in Frage stellen, wofür setzt du dich ein, wie und wo setzt du dich ein? Was stimmt denn gerade nicht? Und ein Großteil der Dinge, die nicht stimmen, liegen nicht im Hotel. Ja? Gut, der Vorgesetzte ist es manchmal, aber ganz viel liegt auch außerhalb. Aber das war so ein Punkt für uns, zu erkennen, das zu entkoppeln, also diese Beziehung und die Leistung.
Ja.
Und das ist was entstanden. Dann gewinnen die Menschen Vertrauen. Und es gab so drei Aspekte, die bei uns sehr geholfen haben. Wieso sind die Menschen bei uns geblieben? Das eine war dieses Vertrauen. Mhm. Nur Vertrauen ist ja nichts, was ich anstellen kann. Darüber kann ich nicht verfügen. Ich kann jetzt nicht sagen, Alex, vertraue mir, jetzt. Mhm. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, Alex, sei glücklich, jetzt. Mhm. Das funktioniert nicht, sondern Vertrauen entsteht über einen längeren Zeitraum als Ergebnis eines Verhaltens, das mein Gegenüber als vertrauenswürdig empfindet.
Ja.
Und wenn ich dann in so eine Corona-Situation komme und ich mit den Menschen offen spreche, dass ich keine Ahnung habe, was passiert, dass ich auch keine Ahnung habe, ob wir das jemals überleben würden, aber ich ihnen sage, dass egal was passiert, wir gemeinsam aus dem, was aufbauen, was noch bleibt, dann vertrauen die darauf, aber nicht, weil ich das jetzt will, sondern weil es über 10 Jahre entstanden ist. Und dieses Vertrauen entsteht ganz besonders im Umgang mit Fehlern und Schlechtleistungen. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat sich im Fernsehen, es gab eine Fernsehdokumentation bei uns, die hat sich darüber beschwert im Fernsehen, dass wir Schulen in Afrika bauen, viel Geld dorthin geben, während sie als alleinerziehende Mutter nicht in den Urlaub fahren kann, weil sie sich das nicht leisten kann. Da kamen dann ihre Kollegen und sagten, bist du noch bekloppt? Das kannst du doch nicht machen im Fernsehen, ja, diese Kritik zu äußern. Und ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, hey, das, was du gesagt hast, das kann ich nachvollziehen, das ist berechtigt. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir dieses Thema angehen können, denn ich kann dich verstehen. Ich habe erläutert, wie es zusammenhängt. Daraus ist eine Initiative geworden, die nennt sich Obst als Lohner bei uns, langfristig. Und dieses Team bespricht, wie denn die Gehaltsentwicklung bei uns im Unternehmen sich vollzieht. Mhm. Das erste Ergebnis dieser Gruppe war, dass die Mitarbeiter im Osten, also in Mecklenburg-Vorpommern, das gleiche Gehaltsniveau erhalten haben wie die Mitarbeiter im Westen. Also nicht sofort, aber angestaffelt 30% Gehaltserhöhung.
So. 30%?
3-0.
3-0 über 2 Jahre. Trotz Pandemie ziehen wir das durch. Wir gleichen, also der Koch in Mecklenburg-Vorpommern verdient dann nach Ablauf dieser Zeit genauso viel wie der Koch in Emden. Das ist geregelt. So, jetzt nehme ich mal diese Mitarbeiterin, die hat eine Kritik geäußert, hat damit eine gute Erfahrung gemacht. Was ist die Konsequenz? Sie vertraut.
Aha.
Weil ja dieser Fehler ihr nicht den Kopf gekostet hat, sondern dieser Fehler hat zu einer Entwicklung geführt.
Und das war kein Fehler. Es war ja kein Fehler. Kritik ist ja etwas, wo wir was mitmachen können. Und genau die sind und werden erfolgreich, die auch die Kritik annehmen. Du hast als Erster in 2010 die Kritik angenommen.
Genau, das ist die Voraussetzung, dass wir Kritik nicht als Fehler betrachten und Fehler nicht dafür nutzen, Kritik zu äußern. Also umgekehrt, dass es einfach darum geht, Fehler sind immer was Positives, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Im besten Fall schaffen sie Vertrauen. Ja, und wir sagen immer, Fehler sorgen für Misstrauen. Nein, Fehler sorgen für Vertrauen, wenn ich gut mit ihnen umgehe. Genau. Und Vertrauen war eins der ganz wesentlichen Aspekte in der Pandemie. Das zweite war Verantwortung. Also es geht ja nicht nur um die Fähigkeit und Erlaubnis, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich arbeite ja auch viel in anderen Branchen, Banken, Gesundheitssystemen. Ich habe mit dem CEO gesprochen, der sagte, oh Herr Janssen, Verantwortung ist das Thema überhaupt. Ja, Vertrauen, Verantwortung. Wir haben Policies gemacht, alles dafür, dass die Menschen Verantwortung übernehmen dürfen. Ich habe ihn gefragt, tun Sie es auch? Sagt er, nee, das ist schlecht. Was ist jetzt in der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen? A, Vertrauen. Das zweite ist, dass das, was ich dort sehe, mir sinnvoll erscheint. Also wann übernehme ich Verantwortung, wenn ich keine Angst davor habe, Verantwortung zu übernehmen und wenn ich auch Lust habe dazu, Verantwortung zu übernehmen. Wann geschieht das? Ein Beispiel, ich wohne ja an so einem kleinen See. Wenn ich jetzt hier mal im Office sitze, im Winter, als ich mein Buch geschrieben habe, das letzte, saß ich hier, draußen Schnee, bisschen Eis. Selten in Ostfriesland, aber es war da. Ich saß hier auf Socken und nichts hätte mich rausbewegt, gar nichts. Ich wäre zu faul gewesen, ich hätte keine Lust gehabt, zu kalt, nasse Füße und aufs Eis wäre ich schon gar nicht gegangen. Ich hätte Angst gehabt, einzubrechen. Also ich hätte mich nicht bewegt. Wenn jetzt meine Kinder rauskommen, draußen spielen, aber aufs Eis gehen und einbrechen, ich wäre sofort rausgerannt, auf Socken, durch den Schnee und auf das Eis gesprungen. In dem Moment war der Sinn, etwas zu tun, für mich größer als die Angst und die Unlust. Und Führung bedeutet in Krisenzeiten, den Menschen Gründe zu vermitteln dafür, dass sie sich einsetzen für etwas. Ja, einfach diese Gründe vermitteln. Und die kann ich als Mensch vermitteln, aber auch als Unternehmen vermitteln, wenn die Menschen das Gefühl haben, das, wofür sich das Unternehmen einsetzt, das erscheint mir sinnvoll.
Okay.
Alex? Ja, es gibt einen Spruch, und das steht auch bei euch auf der Webseite. Ne? Es ist ja der Upsalz-Bohmer Weg. Und das Geheimnis von Glück ist Freiheit. Und das Geheimnis von Freiheit ist Mut. War es einfach, den Mitarbeitern in dieser Pandemie, bei den Lockdowns und so weiter, diese Freiheit zu geben? Und hatten die auch den Mut, dann glücklich zu sein?
Ich glaube, dass in dem Moment, in dem so eine schwierige Situation besteht, es zu spät ist, diesen Menschen den Freiraum zu schenken. Es geht letztendlich darum, wir nennen das bei uns auszuwildern. Mhm. Ja, also die meisten von uns sitzen ja in so einem Gefängnis und das ist furchtbar sicher, aber ich muss auch leider mit dem das fressen, was mir vorgesetzt wird. Und wir versuchen eben die Menschen ein Stück weit aus diesem Gefängnis herauszuführen in ihren ganz persönlichen Dschungel. Also was ist dein Dschungel? Und wo kannst du deine Persönlichkeit, deine Kräfte entfalten, deine Persönlichkeit entfalten? Und dieser Prozess läuft ja schon sehr lange bei uns. Und mit dieser Freiheit muss ich auch umgehen können. Mhm. Also wenn ich nichts mehr habe, was mir äußerlich angelegt wird wie ein Korsett. Ja. Aber dieses Korsett hat mich gehalten, gestützt. Und ich nehme dieses Korsett weg, dann falle ich zusammen. Ja. Was ich dem entgegensetzen muss, ist eine innere Haltung. Ich will euch ein Beispiel geben dafür. Wir haben einen Bereich bei uns im Unternehmen, da bestimmen die Mitarbeiter ihr Gehalt komplett selbst, ohne Restriktion. Da hat es gut funktioniert. In einem anderen Bereich, die wollten das auch, habe ich diesen Freiraum geschaffen, dass sie das können, und die haben sich zerstört. Was war der Unterschied? Die einen waren schon in ihrer Persönlichkeit so gefestigt und deren Selbstwert war entkoppelt von dem Betrag auf dem Gehaltscheck. Mhm. Kannten ihren Wert als Mensch für das Unternehmen und wussten, worauf es ankommt. Die waren innerlich frei von der Zahl unten rechts. Ja. Und die anderen haben sich identifiziert über das Gehalt, über das Auto, über den Status. Also dort war die Identität nicht in der Person begründet, sondern in den äußeren Umständen. Und da ging es nur ums Höher, Schneller, Weiter. Und diesen Bereich gibt es auch gar nicht mehr. Die haben sich komplett zerstört. Das zeigt also, Freiheit braucht eine Vorbereitung. Ich kann nicht, wenn ich ständig Helikoptereltern, wenn ich ständig kontrolliert worden bin, wenn mir ständig die Selbstständigkeit abgenommen worden ist, wenn mir ständig gesagt worden ist, was ich zu tun habe, wenn mir nicht die Möglichkeit gegeben worden ist, selbst Antworten zu finden auf die Frage, die mir diese Situation oder dieser Gast gerade stellt. Wenn ich bei all und jeder meiner Entscheidung meinen Vorgesetzten fragen muss, ob ich nicken soll oder den Kopf schütteln soll, dann darf ich mich nicht wundern, wenn mir der Freiraum geschenkt wird, dass ich nicht gelernt habe, diesen Freiraum zu nutzen.
Ja. Ist das das Problem großer Hotelketten, dass alles standardisiert ist? Ich sag mal, wir haben natürlich die, wir haben auch nicht nur die Hotelketten, aber wir haben auch bestimmte Kriterien, ob es die 5 Sterne in den USA und so weiter, du musst das und das machen. Kann das tödlich sein, wenn man sich da strikt dran hält? Das sind wieder diese Checklisten, die du früher hattest.
Also das ist eine Normierung, die dort stattfindet. Und der Mensch wird, das Verhalten des Menschen wird dadurch normiert. Und die Einzigartigkeit und Vielfältigkeit des Menschen wird dadurch eliminiert. Das heißt, da kann eigentlich nichts wachsen, ne? Nichts anderes, nichts Neues. Das ist wie so eine Monokultur. Ja. Die ist ja auch sehr anfällig. Und ich glaube nicht, dass die Checklisten das Problem sind, sondern das ist die Haltung im Umgang mit den Checklisten. Die Frage, um die es geht, ist, dient die Checkliste dem Menschen oder der Mensch der Checkliste? Also wenn der Mensch der Checkliste dient, so wie du es gerade beschrieben hast, dann hört der Mensch auf nachzudenken, erkennt keinen Sinn mehr in der Arbeit, arbeitet nur noch ab. Ja, ich habe das in der Agentur für Arbeit erlebt, die machen total sinnvolle Aufgaben. Und ich habe dort, da gibt es eine hohe Krankheitsquote, wenn ich mit denen arbeite, so in Nürnberg und so. Und die machen was total Sinnvolles, aber diese Checklisten und Bürokratie nimmt ihnen den Blick für das, worum es geht. Da sehen sie nur noch Zahlen, Häkchen und Formulare, aber sehen nicht mehr den Menschen, der vor ihnen sitzt, dem sie dabei helfen, zurück ins Leben zu finden. Und das frustriert total. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn aber die Checkliste dem Menschen dient, dann ist es ganz wunderbar. Also auch bei uns Controlling. Wir haben dieses klassische Controlling nicht mehr so bei uns. Ist auch die Frage, dient der Mensch der Zahl oder die Zahl dem Menschen? Wenn ich den Direktor ein Budget schreiben lasse und er unterwirft sich mit seinem Verhalten und seinen Entscheidungen ausschließlich diesen Zahlen, nur um diese Zahlen zu erreichen, dann habe ich eine geistige Monokultur, die dort stattfindet, aber keinen Spielraum. Wenn ich aber jetzt sage, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin gehabt, die hat sich für die Auszubildenden interessiert. Und wenn ich ihr sage, du hast ein Budget, das ist Feierabend, da passiert gar nichts. Wenn ich aber sage, so, liebe Mitarbeiterin, welche Zahlen brauchst du, um für dich und mit dem, wofür du angetreten bist, erfolgreich zu sein? Was hilft dir dabei, gute Entscheidungen zu treffen? Was hilft dir dabei, zu erkennen, ob du erfolgreich bist in dem, was du liebst, was du tust? Dann bekommen die Zahlen plötzlich einen ganz großen Sinn.
Also ich glaube, was ist auch so, also erstmal super, ich glaube, wir brauchen mehr als 45 Minuten. Ich glaube, das ist viele, also ich arbeite auch so wie du, Budo, und glaube ich auch wie Alex. Ich lasse mal meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten, dafür kriegen sie auch Geld. Und ich habe keine Lust, denen über die Schulter zu gucken, weil das ist dann auch A, langweilig, und B, mag ich es auch nicht, dass jemand mir die ganze Zeit über die Schulter guckt. Ich glaube, was heutzutage auch gerade jetzt in dieser Zeit auch sehr fehlt, den Leuten auch zuzuhören, auch mal nicht nur beruflich zuzuhören, sondern auch privat. Heute war auch so eine Kollegin, die hat mir was ganz Privates erzählt und über ihre Mutter und so. Und ich fand das so rührend, dass sie das Vertrauen gezeigt hat, mir sowas zu erzählen. Das fand ich...
Vor allem bei dir, genau. Ja.
Gerade bei mir, genau. Dir würde ich ja gar nichts erzählen. Es ist bekannt, dass du kein netter Typ bist.
Weiter, ja.
Und dann... Und das war so, ich versuche das Problem auch zu lösen. Also ich möchte auch da sehen, dass die Kollegin auch wirklich bei Stange bleibt. Oder eine andere, wo ich sage, ich möchte die unbedingt halten. Da haben wir andere was anderes angeboten. Und ich hoffe auch, dass sie bleibt. Ich glaube, was wir machen, wir hören zu wenig zu. Auf der einen Seite, also wirklich nicht nur beruflich, ne? Nicht nur Löffel zu hören, sondern auch privat zu hören. Und auf der anderen Seite, gerade jetzt, wie es auf einmal von 0 auf 100 geht, dass wir auch die Leute ein bisschen überfordern, da sagen, jetzt müsst ihr nicht 8 Stunden arbeiten, jetzt müsst ihr 12 Stunden arbeiten, weil ihr saßt ja quasi 3, 4, 5 Monate zu Hause und hat Netflix geguckt. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, dass die Leute auch sehen, auch wenn jetzt mehr zu tun ist, wir müssen mehr Leute rekrutieren, wir müssen mit den Leuten sprechen, die müssen auch den Sinn haben und sehen, warum es sich lohnt, mehr zu arbeiten oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Wir haben die Leute jetzt wirklich wann haben wir die Hotels geöffnet?
Anfang Juni.
Juni, genau. Haben wir die nicht in ein kaltes Wasser geworfen, wir haben sie in Eiswasser geworfen und erwarten, dass die innerhalb von 2 Minuten sich warm schwimmen und auf Rekordebene. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens generell in der Branche momentan ein Riesenfehler und auch die Perspektive.
Was generell so ist, ne? Also Bode hat es ja auch schon gesagt, über 85% Belegung machen wir nicht. Wir lasten unser Hotel auch nicht komplett aus und wir haben auch die Mitarbeiter, die dann wieder zurückkamen aus der Kurzarbeit, eingegliedert. Ich glaube, da gibt es tolle Beispiele, wie es gemacht wird, und es gibt bestimmt auch schwarze Schafe, wenn man die so nennen möchte. Ich weiß nicht, ob es weiße oder schwarze Schafe sind bei dir auf dem Deich, aber da gibt es immer die unterschiedlichsten Sachen.
Das, was du sagst, dieses Eingliedern ist entscheidend. Und bei diesem Eingliedern ist ja auch wichtig, die Menschen waren ja während dieser 7 Monate nicht untätig, sondern haben neue Gewohnheiten entwickelt, vielleicht Nebenjobs angenommen. Und stellt euch mal vor, ein Mitarbeiter, der einen Nebenjob angenommen hat, um zu überleben, als Kassierer zum Beispiel, und jetzt kommst du als Direktor und sagst, friss oder stirb, ist mir egal, dein Nebenjob, ich brauche dich jetzt, in welche Situation du diesen Menschen bringst. Und das ist das, was es dabei gilt zu berücksichtigen. Und das, was Sefrat gesagt hat, das sind so zwei Geschichten, wo es darum geht, dieses persönliche Gespräch, also die höchste Form der Wertschätzung, wir sprechen ja bei uns ja auch Wertschöpfung durch Wertschätzung, die höchste Form der Wertschätzung ist ein bedingungsloses Interesse für den Menschen.
So ist das.
Ich interessiere mich mehr für den Menschen als für die Leistung. Die Herausforderung sehe ich, dass wir noch zu sehr darauf konditioniert sind, auf die Leistung zu schauen, mehr auf die Leistung als auf den Menschen. Und ich gebe da so zwei Geschichten. Ich fange mal mit der aktuellsten an. Als ich letzte Woche auf Föhr war, da habe ich mit 3 Führungskräften gesprochen. Und um so eine Dimension mal hier zu geben, wie lange diese Gespräche dauern und wie die ablaufen, 3 Gespräche gemessen und die Mitarbeiter messen die dort in Schritten, weil ich führe Gespräche im Spazierengehen. Ach, und 3 Gespräche waren 45.000 Schritte, das sind 25 Kilometer. Und
ich bin mit jedem
Mitarbeiter 2 Stunden gegangen.
Also ich finde, die Zeit nehmen wir uns viel zu wenig. Ich finde das super. Okay, sag ich mal, jetzt in Berlin 2 Stunden zu laufen, dann machst du nicht 45.000 Schritte. Da, ich glaube, da bist du bei 9.000 bei dem Verkehr, den wir haben und mit den Ampeln. Aber ich glaube, das ist super. Ich glaube, das ist wirklich etwas, und es ist auch egal, welche Generation, Y, Y oder ältere Generationen wie wir oder wie ich, und dann da wirklich sagen, wir müssen uns für jeden auch mal die Zeit nehmen, denen auch zuzuhören und dann auch sehen, wo ist wo können wir eine Lösung finden, weil wenn wir die Lösung finden, sind die Leute noch produktiver, weil die haben mehr das Vertrauen in dem Unternehmen, sagt, okay, die hören mir zu und dann bin ich auch bei dir, das habe ich auch schon lange gesagt, Alex, auch in diesem Gespräch, dass nicht immer Gehalt ist das Allerwichtigste. Es ist wirklich, wie werde ich ernst genommen im Unternehmen und welche die Wertschöpfung intern im Unternehmen ist auch wichtig.
Und in diesen Gesprächen, da lerne ich ja auch ganz viel. Das ist ja das, da lernt man ja, man lernt ja nicht nur der andere lernt, sondern ich lerne auch. Wenn ich jetzt auf diese 3 Spaziergänge komme, was habe ich gelernt? Wir sprachen über Mitarbeiterstärkung. Ja? Was habe ich gelernt? Die eine Führungskraft, du hast vorhin von Oldschool gesprochen, ja, die war eher traditioneller aufgestellt, Kochausbildung, also sehr, sehr klassisch aufgestellt. Mhm. Die hat die Mitarbeiter gestärkt, indem sie ihnen Privilegien verschafft hat, gestärkt hat, Annehmlichkeiten, wenn deine Eltern kommen können, die hier wohnen auf Kosten, du kriegst mal eine Flasche Wein. Also dieses ganz klassische, ich binde dich an mich dadurch, dass du, wenn du bei mir bist, privilegiert bist. Ja, ist ja eine Form, den Menschen zu stärken. Das wäre das Thema Gehalt auch so ein bisschen. Das ist meine Form, dafür Danke zu sagen. Das ist ein Weg. Mit der 2. Führungskraft habe ich gesprochen. Alle 3 hatten das Gleiche im Kopf, Menschen zu stärken. Und da habe ich mit der 2. Führungskraft gesprochen, die sagte, Bodo, ich stärke Menschen, indem ich sie befähige. Dieser Mensch hat sich dafür eingesetzt, dass die Schulungen laufen, dass er hört, was brauchen die. Und er lässt ihnen das zukommen, was die Menschen brauchen, um den Situationen sich gut aufgestellt zu fühlen. Das war der 2. Weg. Mhm. Der 3. Weg war der Mensch aus dem Housekeeping, ja, der sagte, Bodo, ich komme nicht aus der Hotellerie, aber ich habe mir diese Prozesse angeschaut. Vor einem Jahr hatte ich 10 Leute und große Probleme. Jetzt kann ich mich vor Bewerbungen im Housekeeping gar nicht retten. Ich wollte wissen, wie machst du das? Junge, wie machst du das? Ich habe keine Ahnung von der Hotellerie, aber wie machst du das? Und dann sagt er ganz einfach, ich habe mir die Prozesse angeguckt und meine Art, Menschen zu stärken, ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Menschen sich stark fühlen lassen. Mhm. Ich sage, was heißt das? Er sagte, ich habe das Housekeeping, ich habe mir das angeguckt, wir haben die Arbeitsprozesse geteilt unsere Zahnputzbecher, die macht man nicht auf dem Zimmer sauber, die spülen wir unten. Das macht aber nicht das Zimmermädchen alles, sondern es gibt nur einen, der sammelt nur die Gläser ein. Dann gibt es nur einen, der macht nur das und das. Und das Zimmermädchen kann sich zu 1000% auf das fokussieren, wofür sie jetzt da ist, braucht für das Zimmer 20 Minuten weniger und ist hochzufrieden, weil sie sich um vielen anderen Kram nicht kümmern muss. Das heißt, worum geht es auch jetzt? Das, was die Mitarbeiter in der Hotellerie gerade fertig macht, ist diese Diversität, diese Vielfalt, dieses ständig wechseln müssen. Also geht es darum, Prozesse zu gestalten, dass sie sich konzentrieren können auf ein bestimmtes Thema zum Beispiel.
Und dann Leistung bringen.
Ja. Und dann auch sich komprimiert die Leistung bringen. Und das war seine Art. Also drei Menschen, ein Ziel, drei unterschiedliche Wege. Es gibt kein besser und kein schlechter, kein richtig und kein falsch, sondern die Menschen sind anders, die ich anspreche, und die Situation ist anders. Das ist das eine. Das ist vielleicht noch ein letztes. Vor 3-4 Jahren war ich, also ich bin öfter in unserem Hotel auf Usedom, aber wenn ich da bin, dann esse ich abends dort zu Abend im Restaurant und ich habe immer meinen Sparschäler dabei. Und nach dem Abendessen gehe ich noch eben in die Küche, um mit den Leuten zu schnacken und schäle mit den Kartoffeln. Und dann stand ich dort, das ist 3 Jahre her, und da stand dann Frank, seines Zeichens Spüler, der stand dabei und wir haben Kartoffeln schälen. Ich so, Frank, was machst du eigentlich so, wenn du nicht spülst und nicht Kartoffeln schälst? Er sagt so, oh Bodo, ich habe das Fotografieren für mich entdeckt, finde ich richtig gut. Ich habe mir eine Kamera gekauft, so eine einfache Aquaritschratsch. Ich habe angefangen, Fotos zu machen. Ich so, ja, wonach suchst du die Motive aus? Wonach gehst du? Wann gehst du? Wohin gehst du? Wieso gehst du? Und gefragt, 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 gefragt. Jenseits aller Teller und jenseits aller Kartoffeln. So, wir haben gesprochen, 10 Minuten, 15 Minuten. 3 Wochen später war ich im Hotel, kommt Frank an. Ich stand im Restaurant, sagt, Bodo, ich habe was für dich. Kam mit einem Umschlag an, so groß, CW-Kalender mit seinen ersten Bildern, die er überhaupt gemacht hat.
Schön, wie super.
Einen für seine Schwester, einen für sich und einen für mich. Ich sage, danke Frank, super. Jedes Mal, wenn wir uns begegnet hatten, hatten wir etwas, was uns miteinander verbindet. Sein Kalender, seine Fotos, wir hatten immer ein Thema. Ja. Ein Jahr später saß ich im Büro, ich bekomme so einen Umschlag. Er hat sich entwickelt, neue Fotos gemacht, neuen Kalender, riesengroß, perfekte Bilder, richtig cool. Mitarbeiterin aus dem Marketing saß bei mir, sieht den Kalender, sagt, was ist das denn? Das ist ja richtig geil. Sag ich, ja, das ist Frank, der Spüler aus dem Ostseestrand. Sag ich, den rufe ich an, wir machen Fotoproduktion und. Das Ende der Geschichte ist, Frank, Spüler, immer noch, hat aber eine eigene Fotoausstellung im Hotel mit Bildern, die für sehr viel Geld verkauft werden, sehr beliebt sind. Frank wird eingebunden in die Produktion für unsere Markenkommunikation, alles. Im normalen Leistungsdenken hätte ich gesagt, Frank, wie viel Euro brauchst du pro Stunde mehr, um noch mehr Teller noch sauberer zu spülen? War das nur das Interesse, ja, ihm gegenüber als Mensch, was er liebt, und er konnte sich als Mensch mit dem, was er liebt, einbringen. Und er wächst über sich hinaus und dieser Mensch wird uns nie verlassen.
Ja, und das ist genau diese Wertschätzung an den Mitarbeitern, egal, nochmal, Alter egal, aber die Wertschätzung zu sagen, und dann, ich glaube, da sind wir uns gleich auch sehr einig, und ich meine, Alex macht das auch super bei sich im Side Hotel, ich habe es ja auch erlebt, und im letzten Hotel habe ich das auch gemacht, ich merke auch immer noch, in Hotels, wo wir arbeiten, wenn du einmal zuhörst, dann, und die Tür ist offen, Und du hilfst auch mal Kredit geben oder solche Sachen. Das ist dann wirklich, das hilft. Dann geht's auch weiter und so bindest du auch die Leute an der Branche weiter. So gibst du ihnen auch mehr die Perspektive, gerade jetzt, wo die Politik uns quasi die Perspektive nicht so ganz gut gibt, zu sagen, okay, bleibt bei uns und geht nicht weg. Und ich meine, das ist ein riesen Schritt. Und für den Mitarbeiter von dir, den Frank, ist super, weil es ja einzigartig ist. So auch die Leute anders zu binden. Und wieder nicht nur mit Geld, weil immer Diskussionen, wir müssen mehr Geld zahlen, das stimmt auch. Ich will es gar nicht widersprechen, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du die Mitarbeiter binden kannst mit wirklich kleinen Nuancen und Gesten.
Ja, und es ist einfach diese persönliche Verbindung zu schaffen. Bodo, du hast vorhin von Befähigen gesprochen. Ne? Einen der Führungskräfte, da war das Thema Befähigen. Du hast auch vor einigen Jahren, ich sag mal vor 8-9 Jahren, hast du selbst organisierte Teams installiert, sage ich jetzt mal. Was hat das genau bedeutet für die, ne? Wir haben ja einige Zuschauer, die auch in der Hotellerie aktiv sind, auch außerhalb der Hotellerie, wo das auch vielleicht sehr, sehr interessant ist. Und durch diese selbstorganisierten Teams habt ihr auch einige Positionen eliminiert. Vielleicht gibt es da ein paar Insights, die du unseren Zuschauern ja. geben kannst zu dem Thema.
Die erste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war gruselig. Weil es missverstanden worden ist oder anders ausgedrückt, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Selbstführende Teams wurde bei ganz vielen Teams als wir entscheiden gemeinsam demokratisches Verständnis dort empfunden. Und das ist für einen Entwicklungsprozess tödlich. Also wenn wir etwas nicht sind, dann ist das demokratisch.
Ja.
Wir sind holokratisch und das ist der große Unterschied. Wir sind ja sehr, ich arbeite ja sehr auch so in klösterlichen Regeln und Strukturen. Da gibt es eine Aussage, er mache alles mit Rat, dann braucht er nach der Tat nichts zu bereuen. Das heißt, ich höre wieder, das ist eigentlich das Wichtigste bei uns, hören, nicht sprechen, fragen, nicht antworten. Ich frage und höre, höre mir alles an und treffe dann eine Entscheidung. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und das wurde missverstanden. Und was daraus entstanden war, waren Teams, wir entscheiden gemeinsam und nichts wurde entschieden und keiner hat Verantwortung übernommen. Es hat sehr viel Zeit gebraucht, um das gerade zu rücken. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir schon selbstorganisierte Teams haben, aber mit der Maßgabe, dass innerhalb dieser selbstorganisierten Teams es immer jemanden gibt, der Entscheidungen trifft. Und zwar, das muss nicht immer einer für alles sein, das kann schwerpunktmäßig sein. Das Hotel auf Föhr zum Beispiel haben wir ein Dreierteam. Da haben wir, die letzte Instanz ist bei uns immer der Human Director, wenn ich das mal hierfür übersetzen würde. Also wir nennen das die menschliche Führung. Die zweite Instanz ist der wirtschaftliche Direktor. Ja, aber der wirtschaftliche Direktor trifft die Entscheidungen in Sachen Wirtschaftlichkeit. Der Human Director, übersetzt den Begriff, nutzen wir bei uns nicht, der trifft alle Entscheidungen dafür, dass Menschen gestärkt werden, Gemeinschaft gestärkt wird, Menschen wachsen und entfalten. Er ist immer die letzte Instanz. Aber egal, wenn du ein Team hast, auch jetzt bei uns in der Zahlen- und Vertragswerkstatt, da gibt es ja verschiedene Themen. Ne? Aufbereitung von Daten, Finanzen, Liquidität. Das Team überlegt, wer hat die höchste Kompetenz in einem bestimmten Fachgebiet, Steuerung der Liquidität. Und dieses Team spricht diese Menschen dann die Führung aus in diesem Sachverhalt. Das heißt, er fragt alle, es geht eine Entscheidung zu treffen. Was weiß ich, heute haben wir ein Hotel gekauft, ja. Da habe ich mich vorher, frage ich dann in der Zahl- und Vertragswerkstatt, sage ich so, Carsten, hier steht ein Hotel zur Disposition, ist interessant für uns, kostet so viel. Dann sage ich ihn so, frage ich ihn, kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Dann geht er einmal zurück, spricht sich im Team, holt eine kurze Rückmeldung, sagt, ja, kannst du machen. Ja, und dann mache ich das. Das ist so, dieses selbstführende Teams heißt nicht, wir entscheiden gemeinsam, sondern selbstführende Teams heißt, wir bestimmen jemanden, der bestimmte Fragestellung final entscheidet.
Okay.
Und wichtig ist dabei, wenn du abteilungsübergreifend arbeitest, dann kann das nicht einer sein aus einer Abteilung. Ich nehme das Beispiel Reisekostenabrechnung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. So, aus der Zahl- und Vertragswerkstatt kommt der Impuls, die Reisekostenabrechnung funktioniert bei uns nicht, die ist undiszipliniert, uns fehlen die Unterlagen und. Klassische Thema. Ich möchte das jetzt wie folgt haben. Schreibt eine Idee auf und stellt diese ins Intranet ein bei uns. Dann haben alle haben Zugriff, aber diejenigen, die wirklich betroffen sind von der Reisekostenabrechnung, schauen sich den Vorschlag an und geben ein Statement dazu. Passt für mich, passt nicht, weil müsste anders sein. Schweigen ist Zustimmung.
Dann
kommt eine Rückmeldung. Ja, Schweigen ist immer Zustimmung, ist ganz wichtig.
Sage ich auch jemanden die ganze Zeit, ja.
Dann bekommt eine Rückmeldung und dann, weil es abteilungsübergreifend ist, weil Hotel A ist betroffen, Hotel B, die Abteilung, bin ich gefragt, weil ich den Überblick habe über alle. Dann bekomme ich die Rückmeldung, das wird zurückgespielt, die Zahl- und Vertragswerkschaft überarbeitet das, spielt es nochmal ein, 14 Tage Zeit und dann bekomme ich das und dann entscheide ich auf Basis des Vorschlages und der Rückmeldungen, wie wir es jetzt final machen. Machen wir es so oder machen wir es nicht.
Ja.
Und dann steht die Entscheidung. Das ist Holokratie bei uns.
Okay. Großartig. Wir haben immer so eine Standardfrage bei uns, lieber Bodo. Die nennt sich die Corona-Revolution. Was im positiven Bereich, was nimmst du Positives aus den letzten 18 Monaten? Ich gebe Alex mal Kredit dafür. Was nimmst du Positives aus dieser Zeit?
Ich sage es mal andersrum, das einzig Negative aus dieser Zeit sind für mich die vereinzelten, gescheiterten Existenzen und die kranken Menschen. Mhm. Und bei uns ein verlorenes Hotel in Berlin. Mhm. Ansonsten gewinne ich dieser Zeit sehr, sehr viel Positives ab, weil sie ein Katalysator für unsere Entwicklung war, die wir ohnehin schon angestoßen haben. Das war für uns eine Feuertaufe. Wir wurden häufig auch belächelt als Schönwetterpiloten. Und mir hat es jetzt gezeigt, dass wir in der Pandemie mit der Kultur, die wir entwickelt haben, einfach auf einem guten Weg sind. Wir haben im letzten Jahr, obwohl wir nur 7 von 5 Monaten aufhaben durften, mit den höchsten Ergebnissen überhaupt in unserer Geschichte. Auch in diesem Jahr wird es gut laufen. Wir haben die höchste Entwicklungsgeschwindigkeit. Und ich glaube, dass die Pandemie genauso unbequem wie wertvoll war, wenn wir ihr mit einer gewissen Haltung begegnen. Bei all der Würdigung der Existenzen, die wirklich darunter zu leiden haben, da fühle ich wirklich mit. Das betrifft mich, das macht mich betroffen auf der einen Seite, aber viel von dem, was wir gehört haben, konnten wir nicht verstehen, weil wir es bei uns nicht erlebt haben. Mhm. Und von daher war die Pandemie für uns das Positive, um auf die Frage direkt zu antworten, ein absoluter Entwicklungstreiber. Mhm. Also Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich potenziert.
Mhm. Mal bevor noch eine Frage, Alex. Wofür bist du? Danke. Wofür bist du dankbar?
Das berührt mich, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Bereitschaft meiner Mitarbeiter, Verantwortung für sich, ihre Familien und das Unternehmen zu übernehmen. Das macht mich dankbar.
Super.
Ich höre es in deiner Stimme.
Ja.
Großartig.
Ja.
Ich habe die Frage vergessen, aber ich komme auf eine andere Frage mal kurz und das hat mit Sinnhaftigkeit zu tun und Sinn und ne, die Logopädie, da gibt es ja so, ne, in dieser Situation gab es viele Leute, die haben gesagt, oh, das ist ein Schicksal, was mich jetzt schlägt und da muss ich irgendwie mit umgehen, aber wie ändere ich das Mindset, oh Schicksal, in Möglichkeiten? Was kann ich tun als Hotelier für meine Mitarbeiter, die vielleicht auch das eine oder andere als Schicksal sehen? Wie kann ich dann das Ganze ummünzen in Möglichkeiten?
Also das ist ja die Kernfrage der Logotherapie, die du gerade beschreibst. Es kommt nicht so sehr auf die Bedingungen an, sondern darauf, was wir daraus machen. Und jedes Schicksal beinhaltet auch Möglichkeiten, die es wert sind, zur Wirklichkeit zu werden. Und das ist die Kunst eigentlich, bei all den noch verbleibenden Möglichkeiten in einer Situation zu überlegen, welche von diesen ist die sinnvollste. Und darauf fokussieren wir uns. Das ist das eine. Und das andere ist, für sich sehr klar zu ziehen, und da findet sich die Wurzel in der stoischen Philosophie, Seneca zum Beispiel, ja, in der stoischen Philosophie, das ist die sogenannte Diskretio, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann, und sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, worüber ich verfügen kann. Also wir haben uns komplett frei gemacht von der Berichterstattung, von den politischen Entscheidungen. Wir haben uns nur auf das fokussiert, worüber wir verfügen können und nicht mit dem beschäftigt, was im tentativen Bereich ist. Das kennen wir aus der Planung, Budget und alles. Keine tentative, nur definitive Grundlagen und uns ausschließlich auf das fokussiert, worüber wir verfügen können. Und alles andere haben wir eliminiert. Und das hat uns das Gefühl von Selbstbestimmung gegeben. Das hat uns sehr viel Kraft gespart, weil wir keine Energie verbraucht haben für Dinge, die wir sowieso nicht ändern können. Und dieses ganze Palaver, was dann stattfindet in der Öffentlichkeit, in der Presse, da machen wir mal die Ohren zu, das ist einfach nur Nerven aufreiben und zermürben. Mhm. Ja, und da geht es dann wirklich darum, dieses zu unterscheiden zwischen dem, worüber kann ich verfügen, worüber kann ich nicht verfügen. Also was ist das in meiner Macht Stehende und was ist das nicht in meiner Macht Stehende? Und bei dem, was trotz aller bescheidenen Umstände in meiner Macht steht, sich zu überlegen, was davon ist das im Moment Sinnvollste. Mhm. Ja, und da gehe ich voll rein. Und das ist eigentlich das, wie wir gut durch die Zeit gekommen sind.
Ja, großartig. Vor wenigen Wochen haben wir, ja, wir stellen ja immer die Fragen schon seit 69 Sendungen oder die meisten Fragen, weil vor, ich glaube, 4, 5 Wochen haben wir gesagt, hey, wir wollen mal unserem Gast die Möglichkeit geben, vielleicht uns eine Frage zu stellen. Hast du denn vielleicht eine Frage für uns, liebe Bodo?
Ja. Für euch beide oder jeweils einzeln?
Wie du möchtest.
Worin seht ihr denn die Chancen dieser Pandemie für die Entwicklung der Hotellerie in Zukunft?
Ich denke, wir werden gezwungen zum Umdenken und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil wir wollten immer, you can't kiss all beauties. Wir können sowieso nicht jeden glücklich machen. Und jetzt noch mehr darauf zu achten, okay, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig in einem Hotelaufenthalt? Was ist wirklich wichtig für einen Mitarbeiter? Was ist wichtig für den Gast? Um da wirklich ja, die Zeit noch viel spezifischer einzusetzen, sodass dann Zeit übrig ist, um uns umeinander zu kümmern, um die Mitarbeiter zu kümmern, miteinander zu sprechen, so wie du das auch sehr vorbildlich mit deinem Team und deinen Mitarbeitern und Führungskräften machst. Ich glaube, wir machen uns dadurch dann frei von ja, Sachen, die wir halt immer schon so gemacht haben.
Okay, danke.
Ja. Ich glaube, das ist so eine philosophische Frage auch, also für mich jetzt wenigstens. Ich glaube, mal wirklich den Sinn des Lebens auch besser zu verstehen. Also wir sehen, wie schnell sich etwas ändern kann, ohne dass wir es in der Hand haben, dass wir es bremsen. Wir haben keine Bremse für diese Pandemie. Und da ist es auch wichtig, mehr zusammenzuhalten, auch im Betrieb auch nochmal mit den Leuten zu sprechen, auch mit denen mal einen Kaffee zu trinken. Das habe ich im letzten Hotel auch gemacht. So haben wir uns immer um 10 Uhr irgendwie zum Kaffee getroffen oder um 11 und mal mit denen einfach zu schwätzen, wie läuft es denn bei dir und auch zu Hause, wie geht es denn deinen Eltern? Das war noch vor überhaupt, bevor wir die Impfung überhaupt angesprochen haben. Und ich glaube, das kam super an und dann war auch dieses, ich habe es auch bemerkt, diese Pilates-Problematik. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das mehrmals bei uns immer gesagt. Die Leute kommen zurück aus 2-3 Monaten Arbeiten, wissen nicht mehr, wo die Gläser stehen, obwohl sie vor der Nase sind. Und weil sie, oder wenn wir dann sagen, wo kannst du morgen arbeiten? Nee, morgen habe ich Pilates und übermorgen habe ich Yoga und dann habe ich irgendwie Schönheitskur. Und das ist die Leute mehr verstehen und mehr auch versuchen zu verstehen, wo wollen wir wirklich hin. Ich glaube, die Leute wollen noch mehr wissen, wo wollen wir hin. Und nicht nur sagen, wir bauen 5 Hotels. Das interessiert, das ist zwar nett, das ist overcool und wir sind wirklich super und wir bauen noch 5 Hotels. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, darum geht es auch wirklich mehr, Ohr zu haben, zu unterstützen, wirklich zu unterstützen und at the bottom of the line da zu sein. Und nicht nur da zu sein, um Empfang einzuchecken, sondern da zu sein, wenn die uns mal wirklich brauchen. Und das haben wir vorher immer nur gesagt, wir wollen es machen. Und wir haben ganz viele tolle Programme gemacht. Das bringt alles gar nichts. Wir müssen mehr am Ball sein. Und da sind wir aber noch nicht da. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es noch nicht so ganz begriffen, dass wir wirklich auf der Kippe stehen, gerade was Mitarbeiter angeht.
Ja, individualisieren, also individuelle Führung und nicht, ich sage mal, globale Abteilungsführung oder Hotelführung. Ja. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, die sehr weitreichend sein können, wenn wir uns auf die einzelnen Mitarbeiter fokussieren.
Aber mal, sorry, Bodo, bitte.
Ja, also, vielleicht, mach bitte.
Nein, also, für mich so, nicht letzte Frage, aber eine Frage ist, wenn du heute von null ein Hotelunternehmen gründen würdest, was würdest du ändern in Bezug auf Mitarbeiter? Du fängst wirklich von null an. Du kannst alles machen, was du willst.
Ganz toll. Ich komme zurück auf unser Hotel in Föhr. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Da konnten wir von null anfangen. Das ist immer ein ganz großes Geschenk. Mhm. Und mir wurde auch die Frage gestellt, Bodo, woran glaubst du, liegt der Kern des Geheimnisses, dass es dort so rund läuft? Also das ist ja für mich schon ein bisschen spooky. Mhm. Ich glaube, ein wesentlicher Kern, der Direktor, der sich damals bei mir beworben hat, der hat sich bei uns beworben und sagte, Bodo, ich bewerbe mich einfach, weil ich mitmachen will und mir ist es nicht wichtig, ob ich Direktor bin, ob ich Abteilungsleiter im Front Office bin oder einfach als Mitarbeiter an der Rezeption arbeite im Front Office. Und für mich war diese innere Freiheit, sich frei zu machen von einer Position und sich voll zu fokussieren auf das, worum es wirklich geht, der entscheidende Faktor. Ja. Und es gibt einen zweiten Punkt bei diesem Mitarbeiter, das ist die sogenannte 17.40 Uhr Fähre. Die 17.40 Uhr Fähre heißt, das Hotel ist auf einer Insel und er hat eben ja ein starkes Team, Dreierteam, die machen das, zwei stellvertretende Direktoren, er führt das operativ gleich, also auf Augenhöhe. Und der liebe Hauke ist fast jeden Tag oder sehr häufig um 17.40 Uhr mit der Fähre nach Hause gefahren und hat dadurch seinen Mitmenschen im Hotel das Gefühl vermittelt, egal was passiert, ihr könnt es, ihr habt mein Vertrauen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Also, dass ich, wenn ich von neu anfange, noch mehr auf die Haltung der Führungskräfte schaue als auf die Qualifikation. Beides ist wichtig. Mhm. Sehr wichtig. Aber der Schwerpunkt liegt für mich, dass sich jemand innerlich frei machen kann von Karriere. Ich habe ja auch die schräge Aussage, dass jemand, der Führungskraft werden will, aus Gründen einer Karriere nie eine gute Führungskraft sein kann, weil er immer nur die Menschen als Mittel zum Zweck dafür verwendet, Führungskraft zu werden.
Weil du hast, aber du hast auch teilweise, der geht schon um 16.40 Uhr, hat der nichts zu tun.
Darfst du wirklich zuhören?
17.40 Uhr. Und der liebe Hauke, aber als wir jetzt noch mal letzte Woche miteinander gesprochen haben, dann sagt er, ich habe schon manchmal ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich gehe doch einfach nur durchs Hotel und spreche mit den Menschen. Mhm. Und die anderen beiden, das sind echt starke, unglaublich starke Leistungsmaschinen, also wenn ich das sage, die sind so kraftvoll und geben ihm überhaupt erst die Möglichkeit, das Menschliche im Unternehmen leben zu können. Das würde ich beim Neuanfang machen. Also ich würde, wenn ich ein Hotel nochmal neu aufmache, ein Hotelunternehmen, dann würde ich noch konsequenter und noch bedingungsloser den Menschen in den Fokus meines Handelns stellen. Und zwar anders als bei den Kannibalen, ne? Sondern einfach ihn zu stärken. Und das wäre das Entscheidende. Ich habe aber noch eine Frage. Ihr seid ja zu zweit. Ich habe das eine war philosophisch, sehe ich, wie du gerade gesagt hast. Jetzt mal was Konkretes an euch beide. Wenn ihr euch in die Position eines eurer Meinung nach idealen Direktors oder Führungskraft hineinversetzt, die ihr ja auch seid, ne? Wenn ich jetzt das mal für mich so annehmen darf, ohne dass wir viel miteinander zu tun haben. Mhm. Und diese ideale Führungskraft stellt sich am Abend eine Frage, nämlich, was haben meine Mitarbeiter davon gehabt, dass es mich gibt? Mhm. Welche Antworten müssten kommen?
Die haben sich frei gefühlt, machen zu dürfen, sich kümmern zu dürfen, entscheiden zu dürfen, weil die diese Freiheit geschenkt bekommen haben und das Vertrauen geschenkt bekommen haben.
Okay. Sefi, ist das bei dir? Also die Antwort auf die Frage, was haben meine Mitarbeiter davon gehabt, dass es mich heute gab? Welche Antworten würdest du dir wünschen?
Oder er war für uns da.
Okay. Ja. Ja. So. Bodo, mal eine ganz andere Frage. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gestellt, Seth. Ich denke mir da gerade einen neuen aus. Wenn du dir einen Gast in unserer Sendung, weil das ist ja für dich neu, unsere Sendung, und du hast es jetzt miterlebt und mitgestaltet, wo wir sehr dankbar sind. Welchen Gast könntest du hier in dieser Runde dir noch vorstellen, den wir unbedingt in die Sendung holen sollten?
Also, nicht weil er aus unseren Reihen kommt, sondern weil ich von der Philosophie erstaunt bin, die er in einem unserer Hotels entwickelt hat und dort gelebt hat, wäre der liebe Hauke Petersen.
Okay, vom Föhr, der Direktor, sage ich jetzt mal, das ist der 17.40 Uhr Fährenmann.
Die 17.40 Uhr Fährenmann, weil ich benenne ihn deshalb, weil er und sein Team ist wirklich, und das ist nicht flächendeckend bei uns in der gesamten Gruppe so, auch wir haben wie alle anderen unsere Probleme. Klar. Aber in diesem Haus sind sie nicht existent, nicht sichtbar. Keine offene Mitarbeiterstelle. Es ist einfach, manchmal wird man ja auch skeptisch, wenn es zu gut läuft. Aber deshalb glaube ich, dass er für diese Runde eine Bereicherung sein kann, weil er viel Erfahrung gemacht hat in den letzten 4 Jahren, die ganz anders waren als die, die wir in klassischen Hotels bisher ich erlebt habe und von da neue Sichtweisen gibt.
Könntest du den Kontakt herstellen zwischen uns, sodass wir ihn einladen können?
Ja, gerne.
Weil du hast uns doch die Frage gestellt. Stell dir doch selbst mal die Antwort auf unsere Frage.
Was?
Die Frage, was wird, wenn du abends, die Frage, Bodo, die du uns gestellt hast.
Ach so, ja.
Wie wäre deine Antwort gewesen?
Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Haben 100 Menschen davon gehabt, dass es mich heute gibt. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie wissen, wer hinter ihnen steht und es ihnen damit egal ist, was vor ihnen liegt.
Mhm. Okay, cool. Schön. Sehr schön.
Ein toller Abschluss, glaube ich.
Mega, wir könnten noch 3 Stunden sprechen.
Bitte?
Wir können ja noch 2 Stunden sprechen, aber du musst ja vielleicht auch noch arbeiten heute, Alex.
Ich schon, ja. Du sitzt ja schon wieder zu Hause. Ich sitze hier noch in einer meiner Lieblingssuiten, das ist die Orangene Suite.
Oh, natürlich in der Suite. In der Suite.
Wow. Ja, es ist aber leider nicht belegt. Deshalb, leider. Aber ich glaube, morgen oder übermorgen checkt wieder jemand. Aber darum geht es heute nicht. Bodo, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights vor allem. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer können ganz viel mitnehmen, auch wenn es nur eine Sache ist, die mitnehmen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht ein Aufruf an unsere Zuschauer. Was habt ihr aus dieser Sendung mitgenommen? Schreibt in den Kommentaren, ob in LinkedIn oder auf YouTube oder auf Facebook, wo auch immer.
Twitter, Generation Age. Auf Twitter.
Geht es auch noch. Und erstmal ein großes, großes Dankeschön, Bodo. Und ich freue mich auf ein baldiges persönliches Treffen.
Vielen Dank auch an euch.
Ja.
Ich habe mich bei euch wirklich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin ja sonst nicht so in der Hotellerie an sich präsent. Aber in eurem Kreise habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Ich habe 2 sehr, für mich sehr angenehme Menschen kennengelernt, wo ich darauf neugierig bin, sie auch mal persönlich kennenzulernen, um auch zu lernen. Ich bin ja so ein Fachnerd, ich habe ja keine Ahnung von der Hotellerie und vielleicht kann ich da aber noch ein bisschen was lernen, ganz sicher sogar und auch menschlich. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt hier bei euch. Es war sehr sympathisch, genauso humorvoll wie inhaltlich stark. Ganz lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Ja, danke, danke dir auch. Und das Schöne ist, wir haben wirklich, das ist ein Wunschthema gewesen vom letzten Mal. Ich habe auch mit Alex geschrieben, wir müssen dieses Thema Personal ganz anders und viel intensiver angehen. Und es war so, als ich dann das Okay bekommen habe, dass du Zeit hattest, ich habe mich sehr, sehr gefreut, muss mich noch bei Anna Heuer bedanken, die den Kontakt hergestellt hat, die wirklich eine super Kollegin bei dir war, habe ich gehört, und jetzt im Verband. Und wenn wir den Verband mal ansprechen, muss ich sagen, 6. September
in Düsseldorf.
In Düsseldorf.
HSMA-E-Day, für die, die...
Der HSMA-E-Day, lass mich doch mal aussprechen, Mensch, Datschi, ganz ruhig, beruhig dich, alles gut. Der HSMA-E-Day im Maritim Hotel in Düsseldorf am 6., worüber die HAGZ leider gar nicht berichtet. Kleine muss auch mal so sein zwischendurch.
Jede Woche.
Jede Woche geht es rüber, weil es ist einer der wichtigen, auch für die Nachwuchskolleginnen und Kollegen in der Branche im Bereich Sales, Marketing, E-Commerce, Revenue. Das wollte ich nochmal loswerden. 6. September in Düsseldorf. Bodo, nochmal 1000 Dank. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Wenn du mal in Berlin bist, sag Bescheid. Ihr habt ja leider kein Hotel mehr in Berlin. Also steht
ja, wir gründen ja gerade einen richtig schönen Reiseveranstalter und die Führung dieses Reiseveranstalters, die sitzt in Berlin.
Wunderbar. Du darfst in Amano wohnen und in Hamburg hast du dann ein neues Zuhause im Sidehotel.
So ist es. Ja, und bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, einen kleinen Intro für nächste Woche. Nächste Woche reisen wir digital nach Andalusien und da wird uns Axel Bethke, der GM des Kempinski Bahia Estepona, beglücken, in der Sendung dabei zu sein. Ein alter Freund und Weggefährte von mir aus meiner Capella-Zeit. Und da freue ich mich riesig drauf, den Axel auch wieder zu sehen. Und dann sehen wir mal, wie es in Spanien ist. Nicht nur zum Thema Mitarbeiter, aber grundsätzlich auch Hotellerie.
Und ey, du ziehst jetzt alle deine Ex-Kollegen durch, Alex. Haben wir jetzt alle durch oder wie? Haben wir bald alle durch?
Wir fangen gerade erst an.
Mein Gott, okay. Gut. Also bleib mal gut. Dran, Bodo. Großartig. Nicht ausschalten und bis bald. Danke. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.